die Sommerresidenz des Sultans von irgendwas zu buchen. Und wir haben gesagt, das ist unsere Hochzeitsreise. Diese Sommerresidenz liegt mitten in den Mangrovensümpfen von Wildnis umgeben, keine Menschen weit und breit. Das gönnen wir uns. Nachdem die Gruppe abgereist war, schwamm ich eine Runde in dem Pool, der zu dieser Sommerresidenz dazugehörte. Unser persönlicher Butler, der auf den Namen Mohammed hörte, stellte Öllämpchen rundherum auf. Später bei untergehender Sonne servierte er uns ein ausgezeichnetes Menü oben auf der Dachterrasse und fragte mich, habt ihr einen Schlüssel? Da sag ich, du, wir sind hier alleine in der Wildnis. Wozu brauchen wir einen Schlüssel? Oh, ihr braucht einen Schlüssel. Ich besorge euch einen Schlüssel. Dann ist er losgegangen und kam mit einem Schlüssel zurück und sagte, hier, das ist der Schlüssel. Damit könnt ihr die Tür richtig abschließen. Ich nahm das Ganze auf die leichte Schulter, legte mich in den Whirlpool oben auf den Dach, genoss den Abendhimmel, den Nachthimmel. Und dann kamen Gedanken. Sag mal, hatten wir nicht heute Morgen ein Dorf besucht, ärmliche Hütten? Und war nicht an einem dieser Hütten so ein Zeitungsartikel über die Taliban? Die Taliban sind doch brutale Leute. Könnte es nicht sein, dass diese armen Menschen aus diesem Dorf uns scheinbar wohlhabende Touristen heute Nacht überfallen wollen? Könnte es sein, dass wir dafür einen Schlüssel brauchen? Und ich sagte zu meiner Frau dann, du, ich bin müde, ich will runter ins Bett schlafen. Ich wollte die Tür verriegeln. Wir sind runtergegangen. Die Temperaturen gaben es eigentlich her, dass man alles hätte offen stehen lassen können. Ich habe alle Fenster zugemacht, die Tür verriegelt und habe gedacht, hoffentlich überstehen wir die Nacht gut. Meine Frau war schnell eingeschlafen, bei mir dauerte es etwas und mitten in der Nacht wurde ich wach. Und ich hörte Stimmen. Da habe ich gesagt, oh Backe. So Hochzeitsreise, da ist man ja noch idealistisch, da sagt man, oh, ich muss für meine Frau noch kämpfen. Später versteckt man sich unterm Bett, aber ich aus dem Bett rausgehechtet, hingegangen zum Fenster, habe vorsichtig den Vorhang so ein paar Zentimeter beiseite bewegt und habe rausgeschaut. Was sah ich? Taschenlampenlicht. Da habe ich gedacht, oh Backe, mitten in den Mangrovensümpfen, kein Telefon, kein Handyempfang. Was machen wir jetzt? Ich habe mich ins Bett gelegt und habe gedacht, okay, wenn die Axt in die Tür einschlägt, dann wird dir schon irgendwas einfallen, wie du möglichst lange noch die Gegner hinhalten kannst. Ich konnte nicht mehr schlafen. Für viel Geld eine Nacht durchgemacht. Als dann die Sonne wieder aufging, es langsam hell wurde, stürmte ich als absoluter Morgenmuffel trotzdem schon auf die Dachterrasse, um zu schauen, wie die zahlenmäßige Überlegenheit unserer Gegner aussieht. Und was war? Was uns Mohammed nicht verraten hatte, war, dass wir die ganze Nacht von Wächtern bewacht wurden. Unser Problem waren nicht die Personen, die rumliefen. Unser Problem war mein Denken über diese Personen. Anderes Beispiel, wir waren in Ecuador gewesen. Wir haben zweimal größeren Urlaub gemacht. Ich erzähle von beiden Urlauben, dass es so möglichst gut aussieht. Wir waren in Ecuador gewesen, hatten im Dschungel so kleine Hütten gemietet. Und vor unserer Hütte entdecke ich eines Abends, meine Frau lag krank im Bett, eine Vogelspinne. Ich habe normalerweise keine Angst vor Spinnen. In der Nacht habe ich eine kleine Ausnahme gemacht. Es gab nämlich große Ritzen unter der Tür. Und ich habe die Ritzen ausgestopft und habe gedacht, oh, was wird sein, wenn die Spinne heute Nacht über mein Gesicht rüber krabbelt? Auch hier wieder, mein Problem war nicht die Spinne. Die hat uns gar nichts getan, die habe ich nie wieder gesehen. Mein Problem war mein Denken. Und so erleben wir immer wieder, dass Denken und Gedanken uns bestimmte Streiche spielen und wir nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Klassisches Beispiel, wo Gedanken sich durchsetzen, ist bei Medikamenten. Wenn man den Beipackzettel liest, die Nebenwirkung aufmerksam studiert. Also, wenn Sie nicht an Nebenwirkungen erkranken wollen, ist die beste Prävention, den Beipackzettel nicht zu lesen. Denn man weiß, wer über die Nebenwirkung informiert ist, wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, sogar mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, diese Nebenwirkungen auch später verspüren. Thema meiner heutigen Predigt ist das Denken. Es wird auch im Gottesdienst gehen. Und wichtig ist, die Feststellung schon zu Beginn, hinter jeder Tat, hinter dem, was wir tun, hinter dem, was uns bewegt, steckt ein Gedanke, oft ein unbewusster Gedanke, den wir quasi gar nicht richtig präsent haben. Wie viele Gedanken uns Tag für Tag durch den Kopf gehen, kann keiner genau sagen. Zahlen, die ich gefunden habe, lagen zwischen 18 und 80.000. Vielleicht sind 40.000 Gedanken pro Tag realistisch. Dabei denken wir selten was Neues. Die Gedanken des Tages entsprechen meistens den Gedanken des Vortages, des Vortages, des Vortages, des Vortages. Der größte Teil unserer Gedanken scheint belanglos. Allerdings ist interessant, wie Gedanken gewichtet und gewertet sind. Ungefähr ein Viertel unserer Gedanken ist destruktiv, negativ gegen uns und andere gerichtet. Nur knapp 3%, die Zahlen, die ich nenne, gehen auf eine Veröffentlichung von einem Psychiater zurück, nur knapp 3% sind positiv. Meistens denken wir negativ, gelegentlich positiv. Unsere Gedanken haben eine enorme Macht. Sie können unsere Laune steigern. Sie können die Laune aber auch verderben. Sie können unsere Leistungsfähigkeit nach vorne bringen. Sie können uns aber auch ausbremsen. Sie können uns krank machen. Sie können uns aber auch in unserer Genesung unterstützen. Gedanken prägen. Und wenn ich von Gedanken spreche, dann will ich heute hauptsächlich von unseren Grundgedanken sprechen. Das heißt, von unserem grundsätzlichen Denken über uns selber und über das Leben an sich. Gedanken stehen am Anfang der meisten Gefühle. Sie stehen am Anfang unseres Tuns, wie ich schon sagte. Unser Problem, wir denken und merken es oft nicht. Dabei sind unsere Gedanken prägen uns nicht nur unsere Gedanken, sondern unsere Gedanken sind geprägt von anderen. Wir denken in der Regel die Gedanken unserer Eltern über das Leben und über den Menschen. Und wenn unsere Eltern ihre Gedanken nicht irgendwann reflektiert haben, dann denken wir die Gedanken unserer Großeltern, unserer Urgroßeltern, unserer Ururgroßeltern, und so kann es immer weitergehen. In der Predigt beschäftigen wir uns mit dem großen Bereich des Denkens und wir beschäftigen uns mit dem, der alles Denken übersteigt, Gott. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Mit diesen Worten leitet Paulus seine praktischen Überlegungen im Römerbrief ein, hat vorher viel zur Theorie, sich viel theoretisch geäußert. Ganz, ganz wichtig, wenn wir als Christen zusammenkommen, egal was wir besprechen, egal was wir denken, egal was wir gerade erleben, über allem steht die Barmherzigkeit Gottes. Es ist immer wieder wichtig, mal innezuhalten, zu überlegen, was hat Gott für mich als Menschen alles getan, dass wir es uns auf der Zunge zergehen lassen. Dieser große, mächtige Gott, dessen Liebe und Macht mit keinem Wort der Menschen richtig beschrieben werden könnte. Dieser Gott hat ein persönliches Interesse an uns und er geht persönlich auf uns zu. Was Jesus für uns getan hat, werden wir nie gut machen können. Wir können nie eine Gegenleistung, die das wieder wettmacht, leisten. Und es ist gut, wenn wir uns als Christen auch darüber unterhalten, wie es uns geht in unserer Beziehung zu Gott, der solch ein Interesse an uns hat. Wie sieht unser Interesse an ihm aus? Ich entsinne mich noch an eine Begebenheit als Student, als ich zu einer jungen Dame sagte, du, wie bist du Christ geworden? Was bedeutet Christsein für dich? Und sie erwiderte zunächst, endlich fragst du mich das. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet. Sie wusste, es ist wichtig für uns als Christen, dass wir uns darüber unterhalten. Bei mir selber war es gewesen im zarten Alter von 6 Jahren. Ich hatte viel über Jesus gehört von meinen Eltern, meinem Vater, Mutter, und hat mir viel weiter gesagt, viel erklärt. Und dann eines Nachts, es war auf einer Chorfreizeit, meine Geschwister und ich, wir hatten ein Zimmer, zog ich mich unter meine Bettdecke zurück zum Beten. Es war schon dunkel, aber ich hatte trotzdem Angst, dass man mich sehen könnte. Ich habe gespürt, jetzt ist ein wichtiger und sehr persönlicher, privater Moment. Und dann habe ich mit Gott geredet und habe gesagt, Dankeschön für das, was du getan hast. Dankeschön für das, was ich davon begreifen kann. Und ich möchte mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Ich weiß noch, welche Freude mich damals gepackt hat. Ich bin unter meiner Bettdecke hervorgesprungen, rübergerannt ins Zimmer meiner Eltern und habe gesagt, oh, so toll, ich bin Christ. Ich darf dazugehören. Ich habe es anderen weitererzählt, bin sonntags in den Kindergottesdienst gegangen, unter der Woche in die Kinderstunde, habe mir von meinem ersten Taschengeld eine subventionierte Lutherbibel gekauft, konnte noch gar nicht richtig lesen zu dem Zeitpunkt und habe später begeistert aber darin gelesen. Und dann kam so eine gewisse Routine. Mein Leben hat sich weiterentwickelt. Ich habe großes Engagement gebracht, auch in der Gemeinde. Ich habe irgendwann angefangen zu predigen. Ich habe mir Gedanken gemacht über Gottesdienst, war mit dabei, als wir uns gestritten haben, was wohl ein zeitgemäßer Gottesdienst ist, welche Musik in den Gottesdienst gehört, was man anzuziehen hat, wenn man vorne steht in einem Gottesdienst und. Aber je älter ich wurde und je mehr ich für mich scheinbar konnte und wusste, desto mehr hatte ich eine Frage außer Acht gelassen. Das war die Frage, wenn ich Gott dienen möchte, wie denkt denn Gott darüber? Was ist für Gott echter und wahrer Gottesdienst? Ist es das Treffen am Sonntagmorgen in der einen oder anderen Form? Vers 1 lesen wir, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Der Gottesdienst losgelöst von einem Treffen, losgelöst von einer bestimmten Uhrzeit, losgelöst von einer bestimmten Form, das Leben Gott geben. Das bedeutet für uns nicht, dass wir Mutter Teresa nachahmen und uns irgendwo mit sterbenden und kranken Menschen in einfache Behausungen zurückziehen, sondern dass wir auf unsere ganz eigene Art und Weise diese Beziehung zu Gott leben. Wichtig erscheint mir, wir sind als Originale geschaffen worden. Und Gott will uns als Original. Er will uns nicht als Kopie von irgendjemand anderen. Deshalb ist es unnötig, andere nachzuahmen in ihrem Christsein. Es ist wichtig, den eigenen Weg zu finden. Das kann klappen und das klappt, egal an welchem Arbeitsplatz ich bin, in jeder Lebenssituation, in jeder denkbaren Familiensituation. Gott hat seinen eigenen Weg mit ihnen. Er hat eine ganz eigene Idee für ihr Leben. Eine Anregung, die mir vor einiger Zeit gegeben wurde, war, fang an, für die einzelnen Bereiche deines Lebens zu beten. Und es ist interessant, man stößt da auch an Bereiche, da betet man nicht so gerne für. Das ist ein sehr, sehr guter Gradmesser daran, dass hier wahrscheinlich sich noch eine Baustelle verbirgt, an der man noch arbeiten kann. Ziel ist echter und wahrer Gottesdienst, ein Leben, das wir hingeben an Gott. Es gibt allerdings auch ein Handicap dabei und auf das Handicap geht Paulus ein. Er schreibt in Vers 2a, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Er weist darauf hin, wie gefährdet wir als Christen sind, durch unser Tun gleich zu sein mit denen, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Und ich habe mich eine Weile damit auseinandergesetzt und gedacht, was für ein Verhalten ist typisch für Nichtchristen? Und ich habe versucht, dieses Verhalten nicht nachzumachen. Aber dieser Ansatz greift zu kurz. Es geht eigentlich um das Denken, das dahinter steht, um das Denken, das zu gewissen Taten motiviert. Karl Popper, englischer Philosoph, der schon eine Weile verstorben ist, sagte mal sinngemäß, dass hinter jeder Theorie, dass jede Theorie auf Grundannahmen basiert, sogenannten Glaubenssätzen. Und jedes Leben basiert auf Grundannahmen, das heißt auf einem Denken über sich selber, das wir seltenst hinterfragen, das wir einfach als gegeben akzeptieren. Und wenn wir uns anschauen, wie das Denken der Welt aussieht, dann kommt in dieser Gedanken, kommt Gott nicht vor. Und somit führen auch die Taten und das Verhalten in eine andere Richtung. Wie sieht's für uns nun aus, wenn wir das Denken der Welt behalten, unser Verhalten lediglich ändern wollen? Paulus betont in Vers 2 weiter, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Diese Denkweise ist wichtig, diese neue Denkweise. Wir haben ein Problem. Es gibt so viel um uns herum und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, diese Dinge wahrzunehmen. Ich habe mir notiert, Wahrnehmungsdilemma. Ich werde in einem Beispiel das später erläutern. Die Frage ist, was nehmen wir wahr von dem, was uns umgibt? Und wie nehmen wir es wahr? Unser Denken lenkt uns in Richtungen, in die wir vielleicht nicht gehen wollen und es blockiert uns in Bereichen, in denen wir Freiheit brauchen. Wir brauchen Veränderung unseres Denkens. Und ich möchte auf ein paar Denkansätze eingehen. Der erste Denkansatz, der weit verbreitet ist und auch mich betroffen hat, vielleicht nach wie vor betrifft, der Gedanke, ich bin schlecht, ich bin nicht liebenswert. Das ist hochinteressant, wenn man mit diesem Gedanken an das Leben herangeht, entdeckt man ganz viele Bestätigungen dafür. Bei mir war es gewesen, als Jugendlicher war ich längere Zeit krank gewesen, Virusgrippe verschleppt und dann kamen etliche aus meinem Jugendkreis zu Besuch, 15, 20 Leute. Jeder hätte gesagt, wow, toll, ich gehöre dazu, ich muss liebenswert sein. Aber wenn man anders von sich denkt, entdeckt man auch eine andere Wahrnehmungsmöglichkeit. Bei mir war es die Entdeckung, dass alle im Zimmer saßen, sich angeregt unterhielten, Knabberzeug aßen, was tranken und ich lag auf dem Bett und keiner sprach mit mir. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll. Ein Gedanke, der dem Denken Gottes über mich komplett widerspricht. Gott sieht es anders. Warum halte ich dran fest? Was kann ich tun, um dieses Denken zu verändern? Was mir geholfen hat, war ein Psalm aus Psalm 139, Vers 14. Dort heißt es, ich danke dir dafür, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Als mir bewusst geworden ist, wie ich über mich denke, habe ich diesen Psalm genommen und habe ihn über lange Zeit und mehrmalig über eine längere Zeit intensiv betrachtet. Ich habe ihn auf mich wirken lassen, wir sagen dazu auch darüber meditiert. Und ich habe angefangen, diesen Psalm zu beten und Gott zu danken, dass er mich wunderbar gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich Gott gebeten, dass er mein Denken verändert, dass ich mich so zu sehen lerne, wie er mich sieht. Es gibt einen anderen Denkansatz, der auch weit verbreitet ist. Die anderen sind verantwortlich für mein Wohlergehen, für meine Situation. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich hatte, ein Treffen vor einiger Zeit mit jemandem, den ich von früher kannte. In seinem Leben war einiges schiefgelaufen, mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Und einer seiner ersten Sätze war gewesen: Ich habe dich immer um deine Eltern beneidet. Dann habe ich gedacht, was ist das für eine Begrüßung? Ich habe dich immer um deine Eltern beneidet. Ich hätte mich natürlich jetzt freuen können, sagen können, ja, ich freue mich auch, dass ich diese Eltern habe und keine anderen. Aber was viel schwieriger war, sein Ansatz: Hätte ich andere Eltern gehabt, wäre mein Leben anders gelaufen. Wäre die Zeit, wären die Umstände andere gewesen. Ich wäre ein anderer Mensch. Es sind die anderen, die schuld sind, dass es mir so geht, wie es mir geht. Die Botschaft Gottes ist eine ganz andere. Er spricht mich persönlich an, er spricht sie persönlich an. Er fordert sie persönlich heraus und er liebt sie persönlich. Und nicht die anderen über Umwege, so dass ein bisschen Liebe noch bei ihnen ankommt. Es ist wichtig, dass wir Verantwortung für uns selber übernehmen. Ich bin für mein eigenes Denken und Handeln verantwortlich. Wenn Sie in diesem Denkmuster sind, wie oft haben Sie schon gebetet, dass Gott es verändert, dass Sie Verantwortung für sich übernehmen können, dass Sie es lernen. Nach zwei persönlichen Denkmustern möchte ich noch auf einen zeitgenössischen eingehen, das religiöse Leben betreffend, ist ein Denkansatz: Ich brauche Erlebnisse und Erfahrungen, um meinen spirituellen Hunger und meine Suche nach Lebenshilfe zu stillen. Ein Denkansatz, der relativ weit verbreitet ist. Wir hatten eine Phase in unserer Geschichte, in der das Religiöse keine Rolle spielte, in der wir Gott immer weiter ausgeblendet haben. Es gibt nichts Übernatürliches, alles kann man anderweitig erklären. Spirituelle Sehnsucht wurde als Erziehungsfehler oder Spinnerei abgelehnt, galt als Welt- und Wirklichkeitsflucht. Seit den 70er Jahren und verstärkt seit den 90er Jahren haben wir aber wieder einen spirituellen und religiösen Aufbruch in unserer Gesellschaft. Verbunden mit dem etwas nebulösen Begriff, weil er einfach so viel abdecken soll, Esoterik. Es ist ein religiöser Aufbruch oder eine Denk- und Suchbewegung, dessen Religiosität nicht an das Christentum gebunden ist, sondern konsum- und erlebnisorientiert ist. Dieses Denken konzentriert sich auf sich selber, auf das Selbstfinden, auf das Selbsterbauen, das Selbstvoranbringen, das Selbsterfahren, aber nicht mein Fühlen und Erfahren oder gar das Spüren der Kraft Gottes sollten im Mittelpunkt stehen. Nicht das selber besser gehen wollen, sondern im Zentrum meines Glaubens sollte das Dienen gegenüber Gott stehen. Gott im Zentrum. Das hat natürlich Auswirkungen auf mein Fühlen und Erleben und Erfahren. Aber das Zentrum ist der Dienst an Gott, Dienst für Gott und nicht der Dienst an mir selber, dass Gott mir hilft, mich besser zu fühlen. In Vers 1, auf Vers 1 war ich schon eingegangen und dort lesen wir: Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Bei dieser Thematik muss sich jeder selber prüfen. Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wie wichtig ist mir Gott? Und wie wichtig bin ich mir selber? Mich beeindruckt ein Lied sehr. Und einige wissen, dass ich in den Ferien oft christliche Freizeiten leite. Und dieses Lied singen wir jedes Mal. Auf Englisch heißt es When the Music Fades. Oder in Deutsch übersetzt: Die Musik verhallt. Hier war ein sogenannter Worship-Leiter, also das, was wir auch hier gemacht hatten, Gott mit Liedern anzubeten. Der hat gesagt: Schaut mal, wie haben wir uns entwickelt? Geht es uns denn um Gott? Geht es uns denn um Jesus in unseren Liedern? Oder geht es uns um uns selber, um unser eigenes Wohlfühlen mittels der Musik? Und ihm ist klar geworden, wir haben uns von Gott entfernt. Wir schauen auf uns. Und in seiner Gemeinde wurde für ein Jahr, wenn ich richtig informiert bin, der Musikteil komplett gestrichen. Und sie haben gesagt, wir wollen nicht Worship-Junkies produzieren, die denken, weil wir ein schönes Lied gesungen haben, bin ich schon christlich, sondern wir wollen Christen helfen, Jesus zum Zentrum zu machen, sich auf ihn zu konzentrieren, auf ihn auszurichten. Schlussgedanke, wir dürfen und sollen unser Denken von Gott auf sein Denken hin verändern lassen, damit wir seinen Willen immer mehr erkennen und unser Gottesdienst ihnen immer mehr Freude macht. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass unser Denken durch Gott verändert wird, dass dies ihm Ehre bereitet und dass wir diese Freude erleben, ihm dienen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle auf dem Weg Richtung Grundgedanken, welche Gedanken bestimmen mich, immer weiter vorankommen. Vielleicht sind Sie mir auch schon ganz, ganz weit voraus. Und dass Sie erleben, wie heilsam es ist, wenn Gott das Denken über sich selber verändert. Amen.